Es war im April 1945, also gerade so gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Da spielte sich in einem österreichischen Dorf in den Alpen ein Drama ab. Die Nazis haben ja Raubkunst zusammengerafft in ganz Europa und haben das dann, als sie merkten, jetzt geht unser Reich unter, in einem Dorf in Altenau eingelagert, in ein Bergwerk, haben das dort versteckt, ein Salzbergwerk, eine riesige Menge, Millionen und Millionen von Wert von Kunstgütern wurden dort eingelagert. Und am Ende, als sie merkten, jetzt geht unser Reich unter, wollten sie das Ganze vernichten, wirklich das Bergwerk in die Luft sprengen, und das Dorf hat sich gewehrt. Deshalb dann der Film, der darüber entstanden ist, Ein Dorf wehrt sich. Und in diesem Film gibt es eine ganz berührende Szene. Also die Bergarbeiter mussten das da in das Bergwerk hineintragen. Eine riesige Sammlung war da. Und es wurde dann eben durch ihren Widerstand gerettet, es wurde nicht vernichtet. Und dann, als man diese Kunstwerke wieder an ihren richtigen Ort brachte, fehlte von diesem Gentner-Altar eine Tafel. Ein berühmter Altar aus verschiedenen Teilen und einfach eine Tafel fehlte. Wo war die? Ist die wirklich untergegangen? Unschätzbar wert, was ist dieser Altar noch wert, wenn da ein Teil fehlt, das ist nicht vollständig. Und jetzt gibt es in diesem Film eine berührende Szene. Ein Bergarbeiter hat so eine Tafel gesucht oder eigentlich ein Brett gesucht für den Snünitisch. Und er hat so die ideale Größe gefunden. Und dann den Znüni-Tisch aufgebaut. Und dann gibt es in diesem Film diese Szene, wie diese Bergarbeiter da Znüni essen. Mit Übergewänder im Bergwerk. Und dann sieht sie auf dem, sie da ihre Salami schneiden auf dem Tisch, ihre Kaffeebecher abstellen und da hantieren. Und dann macht die Kamera so einen Schwenk und man sieht dann unter den Tisch. Und sieht, ups, das ist diese fehlende Tafel vom Gentner Altar. Das ist genau dieses Bild. Und wenn als dieser Schwenk kommt, man sieht, das ist nicht ein Brett, sondern das ist etwas von unschätzbarem Wert. Das kann man gar nicht in Geld ausdrücken. Da kribbelt es einem und denkt, liebe Leute, räumt eure Salami weg. Weg mit der Kaffeetasse und packt dieses Brett in Watte ein und übergebt es bitte den Fachleuten zurück, damit es wieder an den richtigen Ort kommt. Also da war ein unschätzbarer Wert und die haben das irgendwo nicht gecheckt. Nur so aus dem Tisch gebraucht. Und wenn wir jetzt über die Gemeinde reden, auch die bedrohte, die bekämpfte Gemeinde, dann möchte ich als erstes sagen, die Gemeinde hat einen unglaublich hohen Wert. Das ist so etwas Wertvolles. Und wenn man etwas Wertvolles betrachtet oder etwas Wertvolles hat, dann geht man einfach auch ganz behutsam damit um. Anders als eben etwas, das so, naja, billig ist, alltäglich, und man sofort wieder auch ersetzen kann. Also eben diese Filmszene, liebe Leute, so geht man mit diesem Brett nicht um. Das ist zu wertvoll, das kann man nicht benutzen als Znüni-Tisch, da könnt ihr einen normalen Laden nehmen. Und so ist es auch mit der Gemeinde. Man muss diesen Wert der Gemeinde immer wieder neu erkennen. Das muss uns so richtig unter die Haut gehen. Und das möchte ich heute ein bisschen entfalten und auch dann, wie die Gemeinde bedroht ist. Und ich habe als Grundtext, es gibt so viele Texte im Neuen Testament, die zu diesem Thema eigentlich passen, die das beleuchten, die uns da helfen, das zu verstehen. Und ich habe einfach einen Grundtext ausgewählt, der sehr viel darüber ausdrückt. Und zwar aus der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Abvers 28. Das ist ein Text von Paulus und Er richtet sich an die Gemeindeleiterin Ephesus. Er war auf der Rückreise von seiner Reise und hat dann die Gemeindeleiter von Ephesus gebeten, ihn auf einer Insel zu treffen, und hat dann mit dem Schiff dort angelegt und mit diesem Gemeindeleiter gesprochen. Ephesus, dort hat Paulus sehr viel erlebt, da hat Gott einen großen Aufbruch geschenkt. Viele Menschen kamen zum Glauben, da müssen wir uns vorstellen, Ephesus war eine große Gemeinde, wahrscheinlich mehrere hundert Leute, die zu dieser Gemeinde zählten. Man sieht das auch im Epheserbrief, der an diese Gemeinde bzw. an dieses Umfeld gerichtet wurde, was Paulus auf dem Herzen liegt. Und jetzt trifft er dort diese Gemeindeleiter. Und dann sagt er ihnen folgende Worte, dass sie so zusammen sind. Unter anderem: So sieht nun, oder so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist eingesetzt hat, als Älteste. Zu weiden die Gemeinde Gottes, die ihr durch sein eigenes Blut erworben habt. Denn du weißt, dass sich nach meinem Abschied reißende Wölfe, die kommen zu euch, und die Herde werden sie nicht verschonen. Auch, und das ist eigentlich jetzt fast noch der tragischere Teil, auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Also man spürt hier, Paulus will ihn sagen, schau mal, dass die Gemeinde, in die ihr jetzt eingesetzt seid, als Verantwortungsträger, die ihr weiden sollt, die ihr ernähren sollt, das ist so etwas Wertvolles. Ich habe mich für diese Gemeinde eingesetzt, dass sie entstehen darf. Ich habe mich bemüht, dass diese Gemeinde bewahrt bleibt. Er sagt, Tag und Nacht unter Tränen, also da spürt man etwas von dieser Intensität, die Paulus hatte, sein Herz, das für diese Gemeinde schlug. Boah, die Gemeinde, so etwas Wertvolles. Und wenn man da diesen Text so sieht, dann ist es schon spannend. Er sagt, ich hab nun Acht auf die ganze Herde. Hier steht nicht einfach Herde, das gewöhnliche Wort, sondern ein spezielles Wort. Das kommt einige Male vor im Neuen Testament. Aber wenn von einer Herde Säue die Rede ist, dann wird ein anderer Begriff genommen. Das ist eine normale Herde, oder? So. Aber hier steht ein liebliches Wort. Es ist schwierig, wie man das übersetzen und so, damit dieser Klang rüberkommt. Ich versuche es auf Dialekt. Ein Herdeli. Versteht ihr das? So eine kleine, liebliche Herde. So einfach, wirklich herzig, oder? Das ist ein ganz spezieller Begriff, der hier steht, und der wird hier zweimal gebraucht, kommt ja zweimal vor in diesem Text. Herde. Und dann von Gott, also Volk Gottes, das ist eben das, die herausgerufen, sagt, ja, schaut einmal, ihr seid eine kleine Herde, aber ihr seid Gottes Volk, die herausgerufen, diese Ekklesia, das, was wir als Gemeinde im Deutsch übersetzen, das wird so bezeichnet. Paulus hat ja diesen Ephesern den Heilsplan erklärt, den ganzen Ratschluss Gottes, und dazu gehört, dass er ihnen einfach ein Geheimnis offenbarte. Das hat jeder Gemeinde natürlich gemacht. Nämlich, dass durch Jesus Christus eine neue Heilsepoche angebrochen ist. Nicht das Alte ein bisschen verändert, sondern eine total neue Epoche. Früher gehörte man zum Volk Gottes durch Abstammung von Abraham. Und jetzt hat Gott das aufgehoben. Durch Jesus Christus entstand ein neues Volk Gottes. Paulus führt das im Epheserbrief aus. Man kann, ich denke mal, fast nicht genug darüber predigen. Die Mauer zwischen Juden und Heiden ist abgebrochen. Durch den Glauben an Jesus werden die eins zu einem neuen Volk Gottes, zu einem einzigen Volk vereint. Epheser 2, Vers 14. Durch seinen Tod am Kreuz. Das ist das Neue, das epochal Neue. Das war Da musste man wirklich umdenken, vor allem wenn man wie Petrus, Paulus und andere aus dem jüdischen Glauben kam, der Tempel und all diese Dinge. Und jetzt, das gilt nicht mehr. Wird wirklich gesagt, hat dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet. Eine neue Epoche, man kann das nicht deutlich genug ausdrücken, was hier durch Jesus Christus neu entstanden ist, nicht mehr durch eigene Leistungen, das hat versagt, sondern durch ein neues Leben, durch den Geist Gottes, diese herausgerufene, diese Gemeinde, das neue Volk Gottes. Und es wurde erkauft, das wird hier ausgedrückt im ersten Vers von diesem Text, hier an der Wand steht, durch sein eigenes Blut erworben. Einen höheren Preis kann man nicht mehr bezahlen für etwas. Und wenn du die Erlösung von Jesus angenommen hast, dann bist du unglaublich wertvoll. Das gilt schon als, wir sind von Gott geschaffen, wir haben uns ja nicht gemacht, wir haben nicht eine Zelle in unserem Körper selber gebaut. Wir haben sie auch nicht gesteuert, wie sie sich bilden muss, wo sie hingehört. Manchmal frage ich mich, warum sind wir so stolz auf uns? Es gibt gar keinen Grund, das ist doch nicht unser Werk, nur schon unser natürliches Leben. Auch viel weniger das Geistliche, das Ewige, das Gott schenkt, erkauft durch das Blut von Jesus Christus. Das macht die Gemeinde wertvoll. Und wenn wir jetzt dann das Abendmahl feiern, dann lautet ja der Text, den Jesus gesprochen hat bei den Jüngern, das ist mein Blut, das für euch gegossen wird. Und dann kommt der neue Bund. Das ist das epochale Neue. Ein neuer Bund, nicht ein bisschen ein veränderter Bund oder verbesserter, sondern ein neuer Bund. Etwas total Neues. Da hat Gott wirklich ein Zeichen gesetzt. Und deshalb die Gemeinde ist etwas total Neues. Von Gott geschaffen. Und die Gemeinde ist deshalb so wertvoll, weil Gott diesen unendlich hohen Preis bezahlt hat. Wenn wir unser Blut vergießen, also unser Leben für jemanden hingeben, das ist ja schon viel, oder? Aber wenn ich mir vorstelle, Gott, das ist doch noch eine völlig andere Dimension. Wenn Gott sein Leben für uns hingibt. Wie wertvoll sind wir durch den Glauben an Jesus? Also die Gemeinde, wenn wir wertvoll sind als einzelne Gläubige, und Jesus möchte uns, haben wir ausgeführt, als eine örtliche Gemeinde zusammenfügen, wie in Ephesus, wie in Korinth, wie in anderen Orten. Das ist so etwas Wertvolles. Können wir nicht genug hoch einschätzen. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Auf der einen Seite, es ist die Gemeinde von Jesus. Jesus ist für seine Gemeinde verantwortlich. Er hat sie ins Leben gerufen. Aber jetzt legt er die Gemeinde in unsere Hände. Wow. Da muss ich dreimal durchatmen. Text kommt das zum Ausdruck, oder? Liebe Leiter in der Gemeinde, ihr seid jetzt für diese wertvolle Schar, diese kleine Herde, dieses Liebliche, ihr seid dafür verantwortlich, dass es ihr gut geht. Geben wir so etwas Wertvolles einfach in andere Hände, bei uns persönlich, wenn etwas ganz Wertvolles, oder? Nein, lieber nicht. Ich war schon, also das, gedacht, ja, Jesus, ich weiß nicht, ob das gut kommt. Vielleicht wäre es besser, wenn Engel in der Gemeinde Älteste wären. Also die machen ja keine Fehler, oder? Die haben keine alte Natur. Vielleicht wäre es besser, wenn Engel die Lehre und die Verkündigung übernehmen. Also zum Beispiel heute Morgen predigen. Oder die machen das auch fehlerfrei. Die haben schon, glaube ich, noch ein bisschen mehr Erkenntnis. Und so, Aber Jesus hat einen anderen Weg gewählt. Er gab seine Gemeinde in unsere Verantwortung. Und diese Verantwortung wollen wir tragen und uns herausfordern lassen. Ja, wir wollen die Gemeinde schützen, wir wollen dazu beitragen, dass sie bewahrt bleibt. Und jetzt kommt es eben, die Gemeinde ist bedroht. Das kommt in diesem Text zum Vorschein. Das läuft nicht einfach jetzt alles so automatisch gut, sondern die Gemeinde ist bedroht. Da ist die Rede von falschen Lehren, ja, von Leuten aus der eigenen Mitte, die die Gemeinde bedrohen mit ihren falschen Aussagen. Wir leben als Gläubige, wir leben als Gemeinde, das war schon immer so, in einem feindlichen Umfeld. Jesus hat den Jüngern gesagt, ihr seid nicht von dieser Welt, wie sagt er wörtlich, er sagt, die Welt wird euch hassen, denn ihr seid nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Also wird euch sogar hassen, sagt Jesus voraus. Ich habe mal, vielleicht kann man das ein bisschen verdeutlichen, damit es uns bleibt, was der Unterschied ist. Also für mich ist das hier ein Mensch, der nicht im Glauben steht. Der ist eigentlich eins mit dem Denken dieser Welt. Der fühlt sich hier in dieser Welt wohl. Er trägt mit, was so gerade Mode ist, was so gerade Mainstream ist, in ethischen Fragen, in verschiedenen Fragen. Er eckt eigentlich da nicht jetzt groß an. Und jetzt kommt so ein Mensch zum Glauben an Jesus und wird erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit göttlichem Leben. Aber diese Welt ist nicht erfüllt vom göttlichen Leben. Und da funkt es. Das ist ein schwieriger Zustand. Das ist das, was Jesus hier vorausgesagt hat. Er sagt sogar, die Welt wird euch hassen. Also das ist schon relativ stark ausformuliert, oder? Man kann nicht Freund von dieser Welt werden. Es geht irgendwie nicht. Es gibt zu viele Differenzen. Da eckt man an, das ist der Zustand. Aber das Schöne ist, das ist nicht Endzustand. Wisst ihr, was auf uns zukommt? Der Himmel. Die Vollkommenheit, da passen wir hin, dann ist es dann boah, so gut, oder? Das ist einfach dann passt es zusammen. Das Umfeld, unser Zustand. Aber jetzt sind wir noch in dieser Herausforderung und da findet ein geistlicher Kampf statt. Bedroht von außen, ich würde hier sagen, das Stichwort Bedrohung von außen, das ist bei uns Standhaftigkeit gefragt. Einfach standhaft sein, an göttlichen Wahrheiten, an seinem Wort festhalten. Das Bedrohung von außen ist für mich zum Beispiel Verfolgung, bis hin zur Vernichtung der Gemeinde, das gab es in der Geschichte immer wieder. Ich denke hier Pyongyang, Nordkorea, Hauptstadt, das wurde einmal das Jerusalem von Asien genannt, weil es dort so viele Gemeinden gab. Ausgangspunkt von großen missionarischen Aktionen können wir nicht mehr verstehen, oder heute? Das ist alles vernichtet, alles zerstört. Wir können viele andere Beispiele aufzählen. Verfolgung, Vernichtung, dann Ideologien, die unseren Glauben lächerlich machen, unglaubwürdig machen. Da ist ja in den letzten 50 Jahren sehr viel abgegangen, oder in den letzten 150 Jahren. Thema Schöpfung, ethische Fragen, Mann und Frau, das war vor 100 Jahren sonnenklar alles, oder? Heute ist das alles völlig anders. Also wir merken dieses Umfeld. Es ist erstaunlich, dass die Gemeinde in 2000 Jahren doch immer wieder Widerstand geleistet hat. Der Feind kann letztlich die Gemeinde nicht vernichten. Geht nicht. Also das erinnert mich an eine Aussage von Karl dem Kühnen. Sorry, jetzt kommt kein Geschichtsunterricht. 15. Jahrhundert, Burgunderkrise, und Karl der Kühne war kein Freund der Eidgenossen, schon gar nicht der Berner. Und er wollte sich die Berner unterwürfig machen. Und so griff er an und da kommt von ihm eine Aussage, hier stand einmal Bern. Diese Aussage hat den Zusammenhang gesagt, wenn ich Bern dem Erdboden gleich gemacht habe, dann setze ich einen Stein und auf diesen Stein wird gemeißelt, hier stand einmal Bern. Ja, Größe waren, oder? Aber Bern gibt es heute noch. Nur der Karl der König ist verschwunden. Beim Urten wurde er vernichtend geschlagen, er kam nicht einmal bis nach Bern. Der Feind hat sich auf die Fahne geschrieben, hier war einmal eine Gemeinde. War. Aber die gibt es jetzt nicht mehr. Das ist sein Plan. Das muss uns bewusst sein. Eine bedrohte Gemeinde. Sie ist Gefahren ausgesetzt, wie Paulus das hier in diesem Text eben zum Ausdruck bringt, um die Verantwortlichen aufruft, wachsam zu sein, gut zu, die Gemeinde zu versorgen, diese Gefahr zu erkennen. Die Gefahr von außen, das ist eigentlich nicht die größte Gefahr. Da braucht es einfach Standhaftigkeit, festhalten, festhalten an Jesus und seinem Wort. Aber die Gefahr von innen, finde ich, ist die größere Gefahr. Um die Frage zu behaupten, die meisten Gemeinden, die es nicht mehr gibt, und es gibt örtliche Gemeinden, die untergehen. Die Gesamtgemeinde wird nicht untergehen, aber es gibt örtliche Gemeinden, die untergehen. Der Hauptgrund ist, das kann verschiedene Gründe sein auch, aber ein Hauptgrund ist die Schwächung von innen. Und hier würde ich sagen, das Stichwort treu sein. Standhaftigkeit von außen, der Angriff, treu sein innen. Ich denke, wenn ich jetzt so das überlege, was ist dann die größte Gefahr, die von innen für uns hier in der jetzigen Situation ist es sicher der Wohlstand. Das war schon beim Volk Israel so. Immer ist dem Volk Israel sehr gut gegangen, kam der Niedergang. Das kam. Der Wohlstand und mit dem Wohlstand natürlich unglaublich viele Ablenkungsangebote, die da sind. Das muss uns einfach bewusst sein. Dass das eine Gefahr ist, das ist etwas, das unsere Gesellschaft prägt. Dann die eigenen Interesse, läuft ja natürlich auch zusammen, Eigeninteresse, Vorlieben, dass ich auch meine eigenen Vorlieben vor die Einheit stelle. Es muss so sein, nicht, dass sie moralisches Versagen. In den 45 Jahren, wo ich jetzt im vollzeitlichen Dienst stehe, habe ich manche traurige Nachricht gehört von verantwortlichen Gemeinden über moralisches Versagen. Infrage stellen von zentralen Wahrheiten der Bibel. Am meisten gefährdet sind da theologische Ausbildungsstätten, nicht von der Basis, sondern von theologischen Ausbildungsstätten. Dann etwas Persönliches, ich entziehe der Gemeinde meine Liebe und meine Gaben. Also jeder, der keiner Gemeinde angehört, aber sagt, ich bin mit Jesus unterwegs, der schwächt die Gemeinde. Das ist letztlich eine Gefahr für die Gemeinde, weil er zur Schwächung der Gemeinde beiträgt. Da fehlen Gaben. Da fehlen Kräfte, die Jesus eigentlich in seiner auch örtlichen Gemeinde einsetzen will. Ja, die Gemeinde ist bedroht. Und ich bin so froh. Paulus schreibt hier und sagt, schaut, das vertraue ich euch an. Die Gemeinde lege ich in eure Hände. Und das zeigt, wie Jesus uns wertschätzt, oder? Wie Jesus uns in die Verantwortung nimmt, sagt, schau mal, das traue ich dir zu, dass ihr das könnt. Also ich habe gesagt, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man Engel einsetzt, oder? Aber irgendwie wäre das auch nicht befriedigend, oder? Ich sage, ja, okay, wir sind einfach so Mitläufer und nein, das ist auch nicht wirklich das Wahre. Also ich sage, nein, wir haben Jesus lieb. Wir möchten ihm treu sein. In seine Kraft können wir die Gemeinde aufbauen, dass es ihr gut geht, dass die Gaben zur Entfaltung kommen. Wir schaffen das mit der Kraft von Jesus, was zum Ausdruck kommt. ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber das ist ja nicht einfach die einzige Aussage, sondern mit mir könnt ihr Frucht bringen. Da entsteht Leben mit mir, in Verbindung mit mir. Und ich traue euch das zu. Und das habe ich gedacht. Wow, Jesus vertraut mir so etwas Schönes an. Ich darf damit Verantwortung tragen. Und du darfst mit Verantwortung tragen. An diesem wunderschönen, so wertvollen. Mir klingt immer noch der Text nach vom letzten Sonntag, wo Daniel Wunderl über das Gleichnis gepredigt hat, vom Schatz im Acker. Ein Gleichnis, also nur ein Satz. Kürzer geht es nicht mehr, oder? Aber die Tiefe, und mir klingt das immer noch nach, so dieser Schatz, der ist einfach, der ist unvorstellbar groß. Sind wir uns bewusst, was uns in Jesus geschenkt ist? Wie wertvoll seine Gemeinde ist? Und da möchte ich einfach sagen, da möchte ich eine dienende Haltung einnehmen, der Gemeinde gegenüber. Paulus das hier auffordert. Ich möchte meine Gaben für die Gemeinde einsetzen. Ich möchte die Liebe zu Jesus erhalten. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und so diesen Schatz, diese Gemeinde pflegen, einfach in einer ganz großen, dankbaren Haltung. Und wisst ihr, dann dürfen wir einander zur Hilfe sein. Und ich würde das abschließen mit einem Text aus dem Hebräerbrief. Hebräerbrief an eine Gemeinde gerichtet, an Christen gerichtet, die unter großem Druck standen. Und er sagt, darum stärkt die müden Hände. Also, da sind Hände müde geworden. Und die wankenden Knie. Sind Knie am Wanken. Und Leute in der Gemeinde, die verunsichert sind, die nicht mehr richtig mögen. Stärkt sie. Und tut sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauche wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund wird. Möge Jesus das schenken. Gesunde Gemeinden, die von Leuten getragen werden, die Jesus lieb haben und diesen wertschätzen. Dieses, ich zurückkomme zum Anfang, nicht das Brett sehen, wo man die Salami schneiden kann, sondern das wunderschöne, wertvolle Bild. Jesus, seine Gemeinde. Herr Jesus, ich danke dir, dass du deine Gemeinde gegründet hast. Du hast dein Leben dafür gegeben. Ich ehre dich dafür und bete dich an. Danke für diese Gemeinde, für Menschen, die hier einfach treu waren, die standhaft waren. Danke, Herr Jesus. Und danke, dass du auch die Zukunft kennst, dass du wirken kannst, dass du Türen öffnen kannst. Wir ehren dich in deiner Kraft und in deiner Größe. Amen.